Ich grüße euch alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich freue mich sehr. Es ist ein Privileg für mich, heute hier stehen zu dürfen. Ich habe mich sehr auf euch alle gefreut, auf die Gemeinschaft. Nichtsdestotrotz ist das Wort Gottes nicht abhängig von Gemeinschaft, sondern das Wort Gottes ist wirksam und lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und ich freue mich, gemeinsam mit euch heute diesen Psalm 3 zu betrachten. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir diesen Psalm aufzuschlagen. Psalm 3, und ich werde den ganzen Psalm lesen. Psalm 3, ab Vers 1. Ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, bei Gott ist keine Rettung für ihn. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Herrlichkeit und der, der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zu dem Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Nicht fürchte ich mich vor Zehntausenden des Volkes, die rings um mich gegen mich sind, sich gegen mich gesetzt haben. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott. Denn du hast alle meine Feinde auf die Wange geschlagen, die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Von dem Herrn ist die Rettung, dein Segen ist auf deinem Volk. In diesem vorliegenden Psalm wird uns wohl die größte Not im Leben von David beschrieben, durch die David jemals gehen musste. Ich meine, wenn wir das Leben von David betrachten, dann merken wir, dass David immer wieder durch viele Bedrängnisse gehen musste. Wir lesen im Alten Testament, dass David, als er noch ein junger Mann war, ein Schafhirte war. Und in dieser Zeit musste er gegen Löwen und gegen wilde Tiere kämpfen. Wir lesen, dass David, als er ein junger Mann war, gegen den Riesen Goliath kämpfte. Wir lesen auch, dass David, als er noch ein junger Mann war, vor dem König Saul fliehen musste, einige Jahre lang. Und wir merken, dass David durch viele Bedrängnisse in seinem Leben gehen musste. Doch all diese Herausforderungen, die David erlebt hat in dieser Zeit, sind nicht zu vergleichen mit der Not, die uns in diesem Psalm begegnet. Denn wir lesen in Vers 1, dass David hier vor seinem eigenen Sohn Absalom floh. Vor seinem eigenen Sohn musste David fliehen. Und diese Geschichte, wie David vor seinem Sohn flieht, wird uns in 2. Samuel in den Kapiteln 15 bis 17 detailliert beschrieben. Dort wird beschrieben, dass sein eigener Sohn, den er so sehr liebte, sich gegen ihn aufgelehnt hat und ihn verfolgte. Und David musste aus seinem eigenen Königreich, aus der Stadt Jerusalem, fliehen. Nun, wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass David vor seinem eigenen Sohn fliehen musste? Alles begann mit einer grässlichen Sünde, die David begangen hat. David hat Ehebruch begangen mit einer Frau namens Bathseba. Und Bathseba war die Frau eines treuen Soldaten von David und sein Name war Uriah. Und Bathseba ist durch diesen Ehebruch mit David schwanger geworden und daraufhin ließ David diesen treuen Soldaten Uriah umbringen. Und diese Sünde war so groß in den Augen Gottes, dass Gott durch einen Propheten zu David sagte in 2. Samuel 12, Vers 11, siehe, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken. Und kurz nach diesen Sünden, die David begangen hat, hat einer der Söhne Davids, sein Name ist Amnon, seine eigene Schwester Tamar vergewaltigt. Diese Sünde war so schwer in den Augen von Absalom, dass er seinen Bruder Amnon tötete und aus Jerusalem floh. Einige Zeit später kehrte Absalom wieder nach Jerusalem zurück auf den Wunsch seines Vaters David und dann begann diese Verschwörung. Dann begann Absalom, sich gegen seinen Vater aufzulehnen und David floh aus Jerusalem. Nun ist David auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn. Liebe Gemeinde, David hat für all diese Sünden Buße getan. Er kam zu seinem Gott mit einem zerbrochenen Herzen und er hat um Gnade und um Vergebung seiner Sünden gefleht. Und Gott ist ein gnädiger und ein barmherziger Gott und Gott hat ihm alle seine Sünden vergeben. Nichtsdestotrotz kam all das, was Gott verheißen hat, auf David. Aus seinem eigenen Haus kam Widerstand, aus seinem eigenen Haus kam Unglück über David. Doch in seiner größten Bedrängnis, in der sich David befand, suchte er bei seinem Gott Zuflucht. Wir werden sehen, wie Gott David in seiner größten Not geholfen hat. Der Titel dieser Predigt lautet Zuversicht eines Christen in schweren Zeiten. Zuversicht eines Christen in schweren Zeiten. Und der Psalm, den wir uns betrachten, lässt sich in vier Teile gliedern. Und wir werden heute erstens sehen, wie Bedrängnis im Leben eines Christen aussehen. Und dann werden wir anschließend auf drei Bereiche eingehen, wie Gott uns in unserer Bedrängnis hilft. Wir werden erstens sehen, wie Bedrängnis im Leben eines Christen aussieht. Dann werden wir sehen, Gott schenkt Zuversicht in der Bedrängnis. Zweitens, Gott schenkt Frieden in der Bedrängnis. Und drittens, Gott rettet aus der Bedrängnis. Nun zunächst die Bedrängnis eines Christen. Wie sieht die Bedrängnis eines Christen aus? In diesem Vers, in Vers 2, beschreibt David in dreifacher Weise, wie groß seine Bedrängnis ist. Schaut mal, hier steht, Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, bei Gott ist keine Rettung. Es war also nicht nur so, dass Absalom, sein Sohn, alleine sich gegen David aufgelehnt hat, sondern es waren zahlreiche, es waren viele Menschen, die sich gegen David auflehnten. Absalom manipulierte das Volk gegen seinen Vater. Und in 2. Samuel 15, Vers 12 heißt es, und die Verschwörung wurde stark und das Volk bei Absalom wurde immer zahlreicher. Und unter diesen zahlreichen Menschen, die sich gegen David auflehnten, waren auch treue Freunde, enge Berater Davids gewesen. Einer davon war Ahithophel, ein enger Berater Davids. Und auch er stellte sich auf die Seite Absaloms. Und so merken wir, dass viele aus seiner eigenen Familie und aus seinem engen Freundeskreis und aus seinem ganzen Volk sich gegen David auflehnten. Liebe Gemeinde, jeder, der an Jesus Christus glaubt und ihm nachfolgt, erfährt ähnlichen Widerstand, wie David ihn hier erfahren hat. Wisst ihr, Jesus hat uns nicht versprochen, dass wir ein leichtes und ein wohlhabendes Leben auf dieser Erde haben, wenn wir ihm nachfolgen. Das hat er uns nicht versprochen. Er hat uns nicht versprochen, dass wir viele Freunde haben werden und dass die Welt auf unserer Seite sein wird. Im Gegenteil, Jesus sagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn unser Herr und Heiland Jesus Christus auf dieser Erde verfolgt wurde und am Ende ans Kreuz geschlagen wurde, dann brauchen wir nicht erwarten, dass uns etwas Besseres oder anderes widerfährt auf dieser Erde. Freunde wenden sich von uns ab, wenn wir uns zu Christus bekennen. Familienmitglieder meiden den Kontakt zu uns, wenn wir uns zu Christus bekennen. Und manchmal scheint es so, als würde niemand auf dieser Erde mit uns gehen und wir sind allein auf dieser Erde und verlassen und befinden uns auf diesem Weg alleine. Und auch dass David hier von allen verlassen war, war nicht die größte Bedrängnis, die er hier erfahren hat. Der Höhepunkt seiner Versuchung, den finden wir in Vers 3. Dort heißt es, viele sagen von meiner Seele, bei Gott ist keine Rettung für ihn. Hier werden äußerst bittere Zweifel in das Herz von David hineingesät. Äußerst bittere Zweifel. Und liebe Geschwister, es ist eine Sache, von Freunden und Familienmitgliedern verlassen zu sein. Es ist aber eine andere Sache, wenn unser eigenes Herz uns verurteilt. Und wenn wir anfangen zu zweifeln an Gott und an Gott, an seiner Güte und an seiner Gnade. Wenn der Teufel anfängt, Zweifel in uns hineinzusehen gegenüber das Heil, das wir in Gott haben. Und David erfuhr genau das hier. Wisst ihr, als David auf der Flucht vor Absalom war, kam ihm auf dieser Flucht ein Mann namens Simei entgegen. Und Simei war ein Mann aus dem Stamm oder aus dem Geschlecht von Saul, der damals König war. Und dieser Simei fluchte David, als er auf der Flucht war. Und er säte Zweifel in das Herz von David. Und in 2. Samuel 16, Vers 8 lesen wir, wie Simei flucht: Der Herr hat das Königtum in die Hand deines Sohnes Absalom gegeben. Und siehe, nun bist du in deinem Unglück. Denn ein Mann des Blutes bist du. Simei erinnert David hier an die Sünden, die er begangen hat, an den Mord, den er an Uriah begangen hat. Und er sieht Zweifel in sein Herz und sagt zu ihm: Gott hat dich gänzlich verlassen. Nun erntest du, was du gesät hast. Nun hat dein Sohn das Königtum. Das, was Gott verheißen hat, ist eingetroffen. Du bist von Gott verlassen. Diese Zweifel, diese alten Wunden oder Simei im Leben von David auf. Und indem der Teufel alte Sünden immer wieder in Erinnerung ruft, schafft er es, das Herz der Gläubigen zu plagen. Diese Erinnerungen an alte Sünden bedrücken uns und rauben uns die Freude in Gott. Manchmal schämen wir uns für unser sündiges Verhalten in der Gegenwart. Und manchmal kommt es sogar vor, dass wir in Gegenwart oder sogar gegen ungläubige Menschen sündigen, die dann über uns denken oder vielleicht sogar sagen: Gibt es wirklich einen Gott? Also wenn du ein Christ bist, dann glaube ich nicht an Gott. Und wir merken, dass oft solche Zweifel in unserem Herzen uns plagen. Wir fangen selber an zu zweifeln. Hat Gott mir wirklich vergeben? Kann Gott mir für diese oder für jene Sünde vergeben? Und diese Anfechtungen des Zweifels sind wohl die größten, mit denen ein Christ zu kämpfen hat. Wenn wir anfangen, über Gottes Güte und über sein Heil zu zweifeln. Nun, zusammengefasst, worin bestand die Bedrängnis von David? Worin besteht die Bedrängnis von uns Christen auf dieser Erde? Wenn wir Jesus Christus kompromisslos nachfolgen, dann werden sich definitiv Menschen, nahe Freunde und sogar Bekannte und Verwandte von uns abwenden. Und manchmal schafft es der Teufel auch, Zweifel in unseren Herzen zu sehen, die weitaus schlimmer sind als diese Bedrängnis, dass Menschen uns verlassen. Aber die größte Hoffnung, die wir Christen in all diesen Bedrängnissen haben, liebe Geschwister, liegt darin zu wissen, dass Jesus Christus durch all diese Prüfungen vor uns gegangen ist. In Hebräer 4, Vers 15 heißt es, dass wir nicht einen hohen Priester haben, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen der Sünde. Jesus Christus ist durch all diese Versuchen und die Prüfungen gegangen, die David durchgemacht hat und auch die du und ich durchmachen. Jesus Christus wurde von seinen eigenen Familienmitgliedern, von seinen eigenen Brüdern abgelehnt. Seine engsten Freunde haben ihn verlassen und einer dieser Leute haben ihn sogar verraten. Sein eigenes Volk, zu dem er gekommen ist, um es zu erlösen, ließ ihn kreuzigen. Und als er am Kreuz hing und die Sünden der ganzen Welt auf ihm lagen, hat selbst sein Vater ihn verlassen. Und wäre das nicht genug an Bedrängnis im Leben unseres Herrn Jesus Christus, wurde er, als er am Kreuz hing, versucht, indem die Menschen zu ihm riefen: Wenn du Gottes Sohn bist, dann steige vom Kreuz herab. Andere hatte gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Und so kamen in seiner größten Not sogar noch Bedrängnis, indem Menschen Zweifel in sein Herz säten. Doch in all diesem blieb unser Herr Jesus Christus ohne Sünde. Er hat die Bedrängnis überwunden. Und so sagt er in Johannes 16, Vers 33: In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Jesus Christus hat den Tod, er hat die Sünde und den Teufel besiegt. Er hat die Welt überwunden. Und in ihm haben auch wir die Bedrängnisse und diese Welt überwunden. In ihm haben wir ewiges Leben. Und indem wir auf ihn blicken und sehen, wie er für uns gelitten hat und es überwunden hat, können auch wir jeder Bedrängnis und Prüfung standhalten und sie überwinden, bis wir eines Tages bei ihm sein werden. Und genau diese Hilfe erfuhr David in seiner größten Not. Nachdem David seine Not geschildert hat und seine Not geklagt hat, blickt er aber weg von seinen Problemen hin zu Gott und sucht bei Gott Zuflucht. Und hier wollen wir uns nun den ersten Bereich anschauen, wie Gott uns in unserer größten Bedrängnis oder in schwierigen Zeiten hilft. Gott schenkt Zuversicht in der Bedrängnis. Gott schenkt Zuversicht in der Bedrängnis, die Verse 4 und 5. Dort heißt es, du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Herrlichkeit und der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zu dem Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. David musste stündlich mit einem Angriff von seinen Feinden rechnen. Er musste stündlich mit Tod rechnen. Und sein Herz wurde zur gleichen Zeit mit heftigen Zweifeln geplagt. Und seine Feinde dachten über ihn, dass Gott ihn verlassen hat. Seine Feinde dachten über ihn, dass bei Gott keine Rettung mehr ist, dass Gott ihm in dieser Angelegenheit nicht mehr helfen wird. Doch darin täuschten sich seine Feinde. Denn indem David seine Schuld bei Gott bekannt hat und um Vergebung gebeten hat, hat Gott ihn reingewaschen von all seiner Schuld. Und David stand nun in einer rechten Beziehung mit Gott. Und Gott stand zu David. Es war nicht so, dass Gott David verlassen hat. Im Gegenteil, Gott war mit David. Und das wird ersichtlich, wenn wir betrachten, wie David seinen Gott hier in Vers 4 nennt. Er sagt, du aber Herr. Im Gegensatz zu Vers 3. Die Menschen, die Zweifel in sein Herz sehen, sagen, bei Gott ist keine Rettung für ihn. Und hier wird das Wort Elohim verwendet. Bei Gott, bei einem Gott ist, bei Gott ist keine Rettung. Aber David sagt dann hier in Vers 4, du aber Herr. Und hier steht das Wort Yahweh, der Bundesgott Israels. Und damit drückt David aus, du aber. Du bist der treue Gott, du bist der Gott, der mich nicht verlässt. Du bist der Gott, der sich auf meine Seite stellt. Bei dir suche ich Zuflucht. Du bist mein Schild. Und indem David an die Treue Gottes denkt, an Yahweh, an den Bundesgott Israels, besiegt und zerstört er die Zweifel, die gesät werden in sein Herzen. Er denkt daran, dass Gott gnädig ist und barmherzig und dass er gerne Sünden vergibt und dass alle seine Sünden vergeben sind. Es ist so, als würden die Feinde Davids feurige Pfeile sowohl von außen als auch von innen auf ihn schießen. Doch David macht Gott hier zu seinem Schild, der ihn von allen Seiten umgibt. David ergreift hier, um es bildlich zu sprechen, den Schild des Glaubens und alle feurigen Pfeile des Teufels müssen an diesem Schild abprallen und können nicht durchdringen zu ihm, weil er sich in Gott geborgen hat. Hier heißt es, dass Gott ein Schild um mich her ist. Es beschreibt, dass Gott ihn von allen Seiten umgibt. Es gibt kein Schlupfloch, wo ein Pfeil durchkommen kann. David hat hier nicht seine zahlreichen Feinde und die Bedrängnis im Blick, sondern David hat den allmächtigen Gott im Blick, der über allem steht. Und Gott zu seinem Zufluchtsort zu machen, bedeutet nicht nur daran zu glauben, dass Gott uns bewahrt, dass Gott uns hilft und dass Gott uns rettet. Es bedeutet vielmehr auch zu glauben, dass Gott alles wirkt in unserem Leben. Auch diese Prüfung und die Bedrängnis. Als Simei David geflucht hat, wollte sein Kamerad ihn umbringen und den Kopf abschlagen. Und David hat gesagt, nein, lass es, denn von Gott kommt es. David wusste, dass selbst diese Bedrängnis von Gott gewirkt wird. Von Gott kommt. Es bedeutet daran zu glauben, dass Gott alle Dinge in deinem Leben wirkt, zu deinem Besten, zu deinem Guten. Es bedeutet daran zu glauben, dass Gott Herr ist über mein Leben, dass er die Kontrolle hat über mein Leben, dass nichts in meinem Leben passiert, ohne dass Gott es zugelassen hat oder auch gewirkt hat. Und dass du sicher bist in seiner Hand, was auch immer passiert. Das ist es, wenn wir Gott zu einem Schild um uns her machen. Und wenn wir das glauben, wenn wir den Schild des Glaubens ergreifen, mit dem Blick, den Herrn, unseren Gott, auf all unseren Wegen zu erkennen, dann haben die feurigen Pfeile keine Angriffsfläche mehr in unserem Leben. Nun, als David vor seinem Sohn floh, wurde er aufs Äußerste gedemütigt. Er wurde aus seinem Königreich von seinem Thron gestoßen. Sein eigener Sohn rebelliert gegen seinen Vater. Und wir lesen dann, als David floh, dass er gebeugten Hauptes und unter Tränen den Berg hinaufging, als er aus Jerusalem hinaus floh. Schaut mal, was wir hier in Vers 4 lesen. Nachdem David sagt, dass du, Herr, mein Schild bist, sagt er, du aber, Herr, bist meine Herrlichkeit und der, der mein Haupt emporhebt. David weiß, dass er in Gott eine größere Herrlichkeit und Ehre besitzt als in seinem Königreich. In Gott hat er eine größere Herrlichkeit, als Menschen ihm jemals geben könnten. Und er vertraut darauf, dass Gott eines Tages sein gesenktes Haupt wieder emporheben wird. Mit anderen Worten, er vertraut darauf, dass Gott ihm helfen und Gott ihm wieder Recht verschaffen wird. Gott wird ihn wieder erhöhen. Wir lesen immer wieder in der Bibel, dass Gott den Demütigen Gnade schenkt, dass er die Demütigen erhebt. David wurde aufs Äußerste gedemütigt und er vertraut darauf, dass Gott ihm eines Tages wieder erhöhen wird. Die Menschen mögen uns belächeln, Menschen mögen über uns lästern, Verleumdungen über uns verbreiten, weil wir an Jesus Christus glauben. Menschen mögen uns demütigen. Und es kann durchaus vorkommen, dass wir manchmal gebeugten Hauptes und unter Tränen in einer Anfechtung uns befinden, wegen unseres Glaubens. Wir Christen, wir werden niemals ein Teil dieser Welt sein. Wir leben in dieser Welt, aber unser Bürgerrecht ist im Himmel und Menschen werden uns immer ablehnen. Doch wir dürfen niemals vergessen, welches Privileg wir als Kinder Gottes haben. Wir haben die Gerechtigkeit Jesu Christi aus lauter Gnade frei empfangen. Und das ist unsere Ehre, das ist unsere Herrlichkeit, die wir besitzen in unserem Gott. Und wir können mit David ausrufen, Christus ist unsere Herrlichkeit und er wird unser Haupt emporheben, egal wie groß unsere Bedrängnis ist, egal wie schwer die Prüfungen sind, in denen wir uns befinden, egal wie groß die Demütigungen sind, die wir erleben. Wir wissen, eines Tages, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommen wird, dann wird offenbar werden, was wir sind und er wird unser Haupt emporheben. Das ist, was Paulus auch in Römer 8, Vers 18 lehrt. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Was ist die Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll? Jesus Christus, der uns völlig reingewaschen hat und in dem wir vor Gott gerecht stehen dürfen. Diese Herrlichkeit wird einst offenbart werden und dann wird unser Haupt emporgehoben werden. In Vers 5 lesen wir, dass David in so starke Bedrängnis geriet, dass er mit lauter Stimme zu Gott rief. Und dann heißt es dort, und er antwortete mir von seinem heiligen Berg. Gott antwortete David von seinem heiligen Berg. Der heilige Berg ist der Ort, wo die Bundeslade des Volkes Israel steht und die Bundeslade ist sozusagen ein Symbol der Gegenwart Gottes. Dort kam man zu Gott, um ihn anzubeten, um auch Opfer zu bringen. Die Gegenwart Gottes befand sich in der Stiftshütte. Und David, als er vor Absalom floh, nahm er die Bundeslade nicht mit sich. Einige Männer, die sich an David die Seite von David geschlagen haben, nahmen die Bundeslade mit, aber David sagte zu ihnen, nein, 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 geht wieder zurück und bringt die Bundeslade an den Ort, an den sie gehört. Und somit befand sich die Bundeslade, die Gegenwart Gottes, auf dem heiligen Berg, nicht bei David. David war also räumlich getrennt von der Gegenwart Gottes, doch David wusste, auch wenn er räumlich getrennt ist von der Gegenwart Gottes, ist Gott nicht fern von ihm. Er wusste, dass Gott ihn hört, wo er auch immer er sich befindet. Er wusste, dass Gott ihn hört von seinem heiligen Berg. Der Apostel Johannes ermutigt uns in seinem ersten Brief, in Kapitel 4, Vers 14. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, Wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Die Zuversicht, die wir haben, ist, dass er uns hört. Egal, wo wir uns befinden, egal in welcher Not wir uns befinden, egal an welchem Ort wir uns befinden. Wir müssen nicht in einen Tempel kommen, wir müssen nicht zu einem Priester kommen. Wir können an dem Ort, wo wir uns befinden, auf die Knie gehen oder im Geist auf die Knie und wir können zu Gott rufen. Und die Zuversicht, die wir als gläubige Kinder haben, ist, dass er uns hört. Dass er uns hört. Und dass wir zu ihm kommen, in Jesu Namen. Dass was immer wir bitten, in seinem Namen, er uns geben wird, zu seiner Zeit. David suchte also bei seinem Gott Zuflucht. Und was fand David, als er bei seinem Gott Zuflucht suchte? Er fand Schutz, er fand Ehre, Herrlichkeit und er fand Freude. Freude. Aber David oder auch wir finden nicht nur Schutz und Ehre und Freude bei Gott, sondern wir finden bei Gott auch vollkommenen Frieden. Gott schenkt vollkommenen Frieden. Und das ist der zweite Bereich, wie Gott uns aus der Bedrängnis hilft. Gott schenkt Frieden in der Bedrängnis. Die Verse 6 und 7 zeigen dies deutlich. Dort sagt David, ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Nicht fürchte ich mich vor Zehntausenden des Volkes, die sich ringsum gegen mich gesetzt haben. Hier wird uns eine Situation beschrieben, die eigentlich sehr furchteinflößend sein sollte. Zehntausende Männer jagen David und sie haben ihn umringt. Eigentlich sollte dies eine sehr furchteinflößende Situation sein. Nun, bisher habe ich mich noch nicht im Krieg befunden. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich in feindlichem Gebiet sein sollte, dass ich über die Grenze schreite und im feindlichen Gebiet mich befinde, ich glaube, ich könnte keine Nacht ruhig schlafen. Ich glaube, ich würde die ganze Zeit einen Angriff der Feinde fürchten. Ich könnte nicht ruhig schlafen. Als David auf der Flucht war, lesen wir in 2. Samuel 17, Vers 1. Und Ahithophel sprach zu Absalom, lass mich doch 12.000 Mann auswählen und mich aufmachen und diese Nacht David nachjagen. Es waren also zehntausende Kriegsmänner, die David nachjagten. Es waren blutrünstige Krieger, die keine Sekunde zögern würden, David zu töten. Und umso erstaunlicher ist, dass wir in Vers 6 lesen, ich legte mich nieder und schlief. Ich legte mich nieder und schlief. Wörtlich im Urtext heißt es hier, ich legte mich nieder und so schlummerte ich denn ein. Ich schlummerte ein. Und dieser Vers 6 ist ein Rückblick der vergangenen Nacht. Und wir könnten frei übersetzen, dass David hier sagt, als ich mich gestern Abend hingelegt habe, bin ich trotz meiner zahlreichen Feinde eingeschlummert. Und heute Morgen bin ich aufgewacht, und mir ist nichts passiert. Was war der Grund? Was war der Grund? Wie konnte David in so einer Bedrängnis einschlummern, in Frieden einschlafen? David sagt es uns hier. Denn der Herr stützt mich. Denn der Herr stützt mich. David konnte einschlummern, weil er wusste, Gott hat mein Leben in seiner Hand. Gott hat die Zügel in seiner Hand. Er wälzt sich nicht in seinem Bett hin und her und grübelt über seine Probleme nach und fragt sich, wie soll er überhaupt die Nacht überleben. Das tut David nicht. Er übergibt seine Sorgen und seine Ängste in die Hand Gottes. Und dieses völlige Vertrauen in die Führung Gottes stützt ihn und schenkt ihm einen süßen Schlaf. Liebe Freunde, wie oft wälzen wir uns in unserem Bett hin und her, können nicht einschlafen, weil uns zehntausende Sorgen bedrängen und wir uns fragen sollen, wie sollen wir das nur überleben? Wie oft raubt dir die Sorge über dein Kind den Schlaf? Wie oft raubt dir die Sorge über deine Gesundheit den Schlaf oder über die Zukunft, über deine Arbeitsstelle oder sonstige Dinge, die dich plagen? Wie oft können wir nicht einschlafen, indem wir an diese Dinge denken? Wirf deine Sorgen auf den Herrn, denn er ist besorgt um dich. Und wenn wir unsere Sorgen auf den Herrn werfen, dann sollen wir sie bei ihm lassen und nicht wieder dieselben Sorgen mitnehmen. Wisst ihr, wenn ich mit meinem Rucksack vor dem Schlafen gehe, mit dem Rucksack meiner Sorgen zu Gott komme, dann will ich meinen Rucksack bei ihm hinlegen. Und ich will ihm sagen, du weißt besser damit umzugehen als ich. Und ich will sie nicht wieder mitnehmen, sondern ich will jetzt voller Vertrauen einschlafen, dass du dich um diese Dinge kümmerst. Das ist, was David hier getan hat. Oder wie es Paulus den Philippern befiehlt, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen bewahren in Christus Jesus. Das ist das, was Gott uns gibt und sagt, wenn ihr das tut, dann wird mein Friede eure Herzen beruhigen. Und dann könnt ihr in Sicherheit schlafen. Und dann können wir mit David trotz der zahlreichen Feinde ausrufen in Vers 7, nicht fürchte ich mich vor Zehntausenden des Volkes. Die Furcht muss fliehen, wenn wir merken, dass Gott größer ist als alle unsere Probleme. Das ist also der zweite Bereich, wie Gott David geholfen hat. Er schenkte ihm Frieden. Er konnte ruhig schlafen inmitten der Bedrängnis. Der dritte und letzte Bereich, wie Gott David geholfen hat, zeigt uns abschließend auf, wie David bei Gott um Hilfe gefleht hat und wie Gott ihm auch geholfen hat. Das ist der dritte und letzte Bereich. Gott rettet aus der Bedrängnis. Verse 8 und 9, hier heißt es, steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Wange geschlagen, die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert, von dem Herrn ist die Rettung, dein Segen ist auf deinem Volk. Erneut beugt David seine Knie vor Gott und erneut sucht er sein Angesicht und fleht um Hilfe und um Rettung. Er betet hier, steh auf, Herr. Und dieses Gebet ist ein Gebet, dass Gott in die gegenwärtige Situation hineingreift, dass Gott aufsteht und David hilft, dass Gott ihm in seiner Allmacht entgegenkommt. Steh auf, Herr, komm, hilf mir. Ein Hilferuf Davids. Rette mich, mein Gott. Und in diesem Ruf sehen wir eine Parallele zu Vers 2. Schaut mal, in Vers 2 heißt es hier, Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger? Viele erheben sich gegen mich. Und dieses Wort erheben oder wörtlich heißt es hier, da sind viele Aufstehende gegen mich. Da sind viele, die aufstehen und gegen mich sind. Und David betet hier und sagt, Herr, steh du auf und kämpf gegen die, die gegen mich aufstehen. David vertraut hier und sieht, es sind viele Menschen, die sich auflehnen gegen mich. Aber Herr, wenn du aufstehst, und sie besiegst, dann rettest du mich. Wen sollen wir fürchten, wenn Gott für uns ist? Welche Macht kann gegen den lebendigen Gott, gegen den allmächtigen Gott bestehen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und das erfuhr David hier. Und er betet hier, dass Gott seine Feinde demütigt. Du hast alle meine Feinde auf die Wange geschlagen, die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Das ist nicht eher eine prophetische Schau, die David macht und sagt, die Feinde, die mich gerade bedrängen, diese Leute wirst du demütigen, sondern es ist ein Blick in die Vergangenheit und David denkt daran, dass Gott schon öfters seinen Feinden auf die Wange geschlagen hat und ihre Zähne zerschmettert hat. Das ist ein Rückblick und er denkt daran, wie Gott ihm schon sehr, sehr oft geholfen hat und jemandem auf die Wange zu schlagen, ist eine äußerst große Demütigung gewesen und diese Begriffe oder Wörter, jemandem die Zähne zu zerschmettern, beschreibt, wie man den Beschluss seiner Feinde, die sie mit ihrem Mund gemacht haben, zunichte macht. Und dafür betet David hier und er denkt daran, wie oft Gott schon geholfen hat, wie oft David seine Feinde gedemütigt hat und wie oft er den Rat seiner Feinde zunichte gemacht hat. Vielleicht denkt er an Goliath, wie Goliath die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und wie Gott ihn gedemütigt hat und die Pläne der Feinde und der Philister zerschlagen hat. Oder wie Gott den hochmütigen Saul gedemütigt hat und seine Pläne zunichte gemacht hat. Oder an viele andere zahlreiche Begebenheiten, wo Gott David gerettet hat. Und mit diesen Erinnerungen betet David erneut. In Vers 9, von dem Herrn ist die Rettung. Dein Segen ist auf deinem Volk. Gott hat ihnen schon immer geholfen und Gott wird auch weiterhin retten und helfen. Die Rettung kommt einzig und alleine von Gott. Sowohl unsere gegenwärtige Rettung aus der Versuchung, aus unserer Bedrängnis kommt von Gott, aber auch unsere ewige Rettung vor dem Zorn Gottes kommt von Gott. Gott ist es, der uns aus der gegenwärtigen Not herausrettet, aber Gott ist es auch, der uns vor dem zukünftigen Zorn rettet. Gott ist ein Heiland Gott, ein Retter Gott, der es liebt zu retten. Weder wir selbst sind in der Lage, uns zu retten, noch irgendwelche andere Menschen, noch irgendein Engel ist in der Lage, uns zu retten. Alleine Gott ist mächtig, uns zu retten. Und Gott ist nicht nur mächtig, uns zu retten, Gott ist auch willig, uns zu retten. Und diese Macht und diesen Willen, dass Gott uns retten will, sehen wir darin, dass er seinen einzigen geliebten Sohn, Jesus Christus, auf diese Sünde gesandt hat, damit Jesus Christus das perfekte Leben lebte, ohne Sünde und vollkommenen Gehorsam gegenüber seinem Gott. Ein Leben, das du und ich hätten leben sollen, es aber niemals konnten. Und er starb am Kreuz und trug den Zorn Gottes, der über dem Sünder liegt. Und er trug den Zorn Gottes und starb, stellvertretend für deine und meine Sünde. Und im Glauben an dieses Opfer, an Jesus Christus, rettet Gott uns, indem wir Buße tun, indem wir glauben, so wie David es getan hat, indem wir glauben, dass bei ihm Rettung ist, dass bei ihm Heil ist, indem wir uns zu ihm flüchten und Buße tun und unsere Gerechtigkeit alleine durch den Glauben an Jesus Christus empfangen. So ist Gott mächtig und willentlich zu retten. Und Gott will nicht den Tod des Gottlosen, sondern er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und David erfuhr beides. David erfuhr die ewige Rettung und David erfuhr auch die gegenwärtige Rettung aus seiner Not. Und abschließend betet David, dein Segen ist auf deinem Volk, oder wie es korrekt übersetzt wäre, dein Segen komme auf dein Volk. Es ist ein Gebet, dass Gott sein Volk segnen soll. David denkt hier nicht nur an seine Bedrängnis, an seine Rettung. David, als ein aufrichtiger König, betet hier für sein Volk. Für sein Volk betet David. Das Gebet, dass Gott seine Feinde vernichten soll, richtet sich ausschließlich an diejenigen, die sich gegen ihn auflehnen und die das Volk verführt haben. Aber hier betet er, dass Gott sein Volk segnen soll. Das Volk Israel ist das auserwählte Volk Gottes und David ist der gesalbte König dieses Volkes gewesen. Und David betet hier und sagt, es ist dein Volk, welches du erwählt hast, welches du errettet hast. Segne dein Volk. Wir haben hier ein wunderbares Bild von unserem Herrn Jesus, wie er am Kreuz hängt und für seine Feinde betet. Für diejenigen, die ihn hintergangen haben, für diejenigen, die seinen Tod wollten. Er betet. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ähnlich sehen wir es hier bei David. Sein Volk hat sich gegen ihn aufgelehnt und er sagt, Herr, segne dein Volk. Wir sehen hier das aufrichtige Herz von David, dass er um das Volk Gottes besorgt ist, dass er um die Ehre Gottes besorgt ist, dass er um das Reich Gottes besorgt ist. Liebe Freunde, viele Ausleger haben diesen Psalm oder nannten diesen Psalm das Morgenlied, das Morgenlied. Und ich denke, nach der Betrachtung dieses Psalms verstehen wir auch, warum sie diesen Psalm so genannt haben. Dass David, nachdem er in Sicherheit eingeschlafen ist und am Morgen wieder aufgewacht ist, konnte er am Morgen dieses Lied singen zur Ehre Gottes. Obwohl David sich in der größten Not seines Lebens befand, konnte er dieses Lied singen, weil Gott ihm geholfen hat. Und liebe Gemeinde, David konnte all diese Dinge nur sagen. David konnte sich voller Vertrauen auf Gott stützen, alleine aus dem Grund, weil er seinen Gott kannte. Er kannte seinen Gott. Weil er seinen Gott kannte, konnte er ausrufen, Herr, du bist mein Schild. Du bist meine Herrlichkeit. Weil er seinen Gott kannte, konnte er ruhig einschlafen. Weil er seinen Gott kannte, konnte er sagen, du wirst mich retten. All diese Dinge konnte David nur sagen, weil er seinen Gott kannte. Und liebe Geschwister, wenn wir Gott nicht kennen, wenn wir den lebendigen Gott nicht kennen, der sich in seinem Wort offenbart hat, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn wir bei den Bedrängnissen in unserem Leben zugrunde gehen. Aber wenn wir Gott kennen, können wir in jeder Anfechtung standhalten. Wenn wir wissen, dass Gott treu ist und dass er sich zu uns stellt, wenn wir wissen, dass Gott allmächtig ist und dass kein Ding in dieser Welt aus seiner Kontrolle gerät, wenn wir wissen, dass Gott allgegenwärtig ist, wenn wir Gott kennen, dann können wir, auch wenn die Prüfungen schwer sind und uns teilweise zugrunde und zu Boden zerren, immer noch vertrauen, Gott wird es gut machen. Und so gilt die Aufforderung heute Morgen an dich und an mich, kenne deinen Gott. Kennst du ihn? Er hat sich dir offenbart, er hat sich uns offenbart in seinem Sohn und in ihm sehen wir die Güte und Gnade Gottes, die Herrlichkeit und Größe Gottes, die Allmacht und Weisheit Gottes. Studiere ihn, forsch nach ihm. Und je mehr du ihn kennst, umso ruhiger wirst du und umso mehr wirst du inmitten von schwierigen Zeiten zuversichtlich sein können, weil du weißt, dein Gott hat alles unter Kontrolle. Amen. Ich würde euch gerne bitten, aufzustehen und zu beten noch abschließend. Großer Gott, wir danken dir so sehr für dieses Wort, für den Psalm, den David hier in der größten Not seines Lebens aufgeschrieben hat, in der wir deine Größe sehen können und in der wir lernen, bei dir Zuflucht zu suchen, auch wenn wir durch Not gehen müssen. Und wir beten so sehr, dass du uns hilfst, mehr und mehr von deiner Größe zu erforschen, uns Zeit zu nehmen, mit dir zusammen in dein Wort hineinzuschauen und mehr zu lernen, wie du bist, auf dass unsere Herzen zur Ruhe kommen und wir im Glauben festhalten können. Amen.